NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Beate Scheibe und mit dem neuen Intendanten des Lucerne Festival, Sebastian Nordmann. In Norddeutschland sind seine Wurzeln, in Kiel geboren, über Jahre Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Dann hat ihn sein Weg für viele Jahre nach Berlin geführt und jetzt ist Luzern die neue Heimat. Lucerne Festival vom 13. August bis zum 13. September, das größte Klassikfestival der Schweiz, zu dem viele Gäste anreisen, auch aus dem Ausland und etwa ihren Urlaub mit hochkarätigen Klassik an einem sehr schönen Ort verbinden. Es ist das erste Sommerfestival des neuen Intendanten. Unsere Leitung steht Hamburg-Luzern. Herzlich willkommen, Sebastian Nordmann.
Ja, guten Tag.
American Dreams ist das Motto in diesem Jahr. Kein Zufall, sondern Programm, denn die USA feiern in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag. Viel wurde berichtet aus Amerika in den Medien dazu. Wie politisch wird es in Luzern in diesem Sommer?
Also grundsätzlich politisch ist überhaupt nicht das Ziel dieses Festivalmottos, sondern als ich vor 3 Jahren mir erstmalig Gedanken gemacht habe über das Motto des Lucerne Festivals, waren es noch andere Zeiten und ich habe nur über den 250-jährigen Geburtstag nachgedacht und auch ein bisschen im Hinterkopf 25 Jahre 9/11 gehabt. Und als drittes hatte ich mit unserem Chefdirigenten zusammengesessen, Ricardo Chailly, und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich diese eurozentralistische Programmierung ein wenig verlassen und noch in die Reste der Welt schauen. Und so kam uns schnell die amerikanische Musikgeschichte natürlich vor die Augen. Und so entstand das Programm erst einmal. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir natürlich ein sehr relevantes Thema gefunden haben, über das viel diskutiert wird. Und wir eigentlich damit auch eine Plattform bieten wollen, auf der diskutiert werden kann. Und zusätzlich natürlich als Kulturinstitution auch eine Brücke bauen wollen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Aufgabe auch einer Kulturinstitution.
Wie das gelingen kann in diesem Jahr in Luzern, darüber sprechen wir noch im Verlauf der Sendung. Sie sind seit Januar in Luzern. Wie gut sind Sie schon angekommen in der Schweiz?
Na, ich bin ja eigentlich Schweizer in Anführungsstrichen, nämlich ich bin in der holsteinischen Schweiz groß geworden, in Schleswig-Holstein, und musste jetzt sehr schmunzeln, von 168 Meter Bunksberg, Höchstenberg Schleswig-Holsteins hier in die schöne Schweiz zu kommen. Aber tatsächlich bin ich gut angekommen. Wo andere Urlaub machen, arbeite ich nun. Das kenne ich eigentlich schon aus Schleswig-Holstein, den Spruch. Ich kenne es aus Mecklenburg-Vorpommern, weniger vielleicht aus Berlin, mit einem Schmunzeln gesagt. Aber jetzt in Luzern natürlich wieder dieser wunderschöne Vierwaldstätter See, die Altstadt Luzern, die großen Berge. Also es ist schon sehr, sehr schön.
Augustin Haderlich ist Artist Etoile in diesem Jahr in Luzern. Ihn hören wir zum Einstieg mit amerikanischer Musik von Aaron Copland. Thank you. Hoedown aus Rodeo, Musik von Aaron Copland, bearbeitet für Violine und Klavier. Das waren Augustin Hadelich und Orion Weiss. 120 Veranstaltungen an 32 Tagen, über 20 Orchester, Stars und Newcomer beim Luzerner Festival Sommer in diesem Jahr. Ricardo Chailly ist dort auf jeden Fall noch bis Ende 2028 Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra. Die Lucerne Festival Academy hat mit Jörg Wiedmann einen neuen künstlerischen Leiter. Anne-Sophie Mutter feiert ihr 50. Jubiläum und macht natürlich Station in Luzern. Und Augustin Hadelich, ihn haben wir eben gehört, ist Artiste Étoile. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Es mangelt also nicht an großen Namen, Sebastian Nordmann. Das Festival 2026 ist das erste von Ihnen programmierte Festival. Was war Ihnen wichtig für Ihre erste Saison?
Oh, das ist eine gute und wichtige Frage, mit der habe ich mich lange beschäftigt, denn 2023 wurde ich ja hier schon vorgestellt und hatte jetzt 3 Jahre Zeit. Das braucht auch immer so einen langen Vorlauf, gerade wenn es um die Tourneen und großen Stars geht, die wir auf jeden Fall weiterhin einladen wollen. Also man sieht die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker, alle großen Orchester, Amsterdam kommen regelmäßig hierher. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin der Fokus, dass man sagen kann, dies ist eins der weltbesten Orchesterfestivals, die es gibt. Man kann in diesen 4,5 Wochen wirklich alle großen Orchester erleben und sich sein eigenes Ranking sozusagen auch machen. Das ist eine große Freude, wenn man mit dem Publikum dann auch nach den Konzerten immer ins Gespräch kommt. Ja, wer ist denn jetzt besser? Die Wiener, die Berliner? Welcher ist der Dirigent für Mahler? Diese Diskussionen machen unglaublich Spaß und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall erhalten. Wir werden weiterhin unsere beiden Institutionen, das Lucerne Festival Orchestra und die Academy, auch pflegen. Und dann als drittes, was mir besonders viel Spaß macht, natürlich auch neue Formate, neue junge Künstler heranzuführen und vielleicht eben auch in eine Art Encounter, also Begegnung zu führen mit den Älteren oder auch mit anderen genreübergreifenden Richtungen. Also diese Begegnungen spielen für mich schon immer eine große Rolle.
Das LFO, das Lucerne Festival Orchestra, ist ein Orchester, das ja versucht, die besten Musiker und Musikerinnen in einem Orchester zu vereinen. Nach Claudio Abbado hat Ricardo Chailly die Leitung übernommen. Haben Sie mit ihm über zukünftige Pläne, über die Weiterentwicklung gesprochen? Was ist da zu erwarten?
Also ich glaube, es gibt 2 Aspekte, die eine Rolle spielen bei ihm. Das eine ist das Großsymphonische. Es gibt ja diesen wunderbaren KKL-Bau, direkt in Luzern am See gebaut, der diesen irrsinnig tollen akustischen Saal hat, gerade für Großsymphonisches. Das heißt, weiterhin werden die Mahler-Symphonien, Bruckner, Stravinsky eine große Rolle bei ihm spielen, immer wieder. Aber dann auch auf der anderen Seite Rachmaninow. Er hat einen großen Zyklus, den er dieses Jahr beendet. Aller großen Werke, aber auch unbekannteren Werke von Rachmaninow aufgeführt. Und es spielt Wagner natürlich auch eine große Rolle. Beide Komponisten haben hier am Vierwaldstätter See eine lange Zeit gewohnt und auch gearbeitet und komponiert. Und man merkt, dass diese Verankerung ihm auch immer wieder wichtig ist.
Chailly bleibt ja auf jeden Fall bis 2028. Wie könnte es dann weitergehen?
Ja, wir sind im Austausch. Ich glaube, das Wichtige war erstmal direkt am Anfang die Flöcke einzurammen. Mir war es wichtig, dass er erstmal verlängert und wir einen ruhigen Übergang haben. Kontinuität spielte da für mich eine große Rolle. Warum? Weil diese Musiker, die hierher kommen, die kommen ja nicht als ein Orchester hierher, die kommen in ihrer Urlaubszeit hierher, um gemeinsam zu musizieren. Und es geht ihnen einfach um eine hohe Qualität, eine Kontinuität, ein wirklich gutes Arbeiten können. Und dafür steht Ricardo Chailly.
Worin sehen Sie denn die Herausforderungen, die mit Ihrer Aufgabe als neuer Intendant in Luzern verbunden sind? Was für große Steine liegen vor Ihnen?
Ja, es wird immer gesagt, wir Gatekeeper als Intendanten haben ja den Schlüssel sozusagen in der Hand, um zu definieren, was ist denn klassische Musik überhaupt? Ich glaube, retrospektiv alles, was vor 50 Jahren nach hinten passiert ist, fällt uns das relativ leicht. Aber was ist heute eben zeitgenössisch klassische Musik? Was sind Klassiker? Also wäre zum Beispiel Paul McCartney, wenn er Unplugged bei uns auf der Bühne spielen würde, ein Klassiker und damit klassische Musik? Wir haben das beste Beispiel. Wir führen dieses Jahr zum Beispiel Frank Zappa Yellow Shark auf. Das hat er mit dem Ensemble Modern entwickelt. Es war eine Begegnung sozusagen mit der klassischen Musik. Und solche Projekte finde ich wahnsinnig spannend. Immer wieder in der zeitgenössischen Musik sich zu hinterfragen, was gehört dazu? Welche Entwicklungen gibt es? Und ich glaube, wenn man auch mal rückwirkend sieht, wie sich klassische Musik entwickelt hat, es gab nicht immer nur den einen Weg. Es gab sehr viele parallele Wege und dafür stand zum Beispiel Amerika im 20. Jahrhundert, wo der Jazz auf einmal bei Gershwin in die klassische Musik hereingekommen ist. Und warum nicht auch im 21. Jahrhundert schauen, was kommt eigentlich zu den klassischen Instrumenten dazu? Wie gehen wir mit Elektronik um? Welche Formatentwicklungen gibt es? Also da bin ich hellwach.
Was ist aus Ihrer Sicht generell wichtig, wenn man ein so großes Klassikfestival, Musikfestival für die Zukunft sichern möchte?
Ich glaube, eine Vielfältigkeit, eine Diversität auch. Mir gefällt es zum Beispiel, von klein auf habe ich die großen Maler und Bruckner-Symphonien, Stravinsky immer geliebt, das Großsymphonische. Das wird bei mir immer eine große Rolle spielen, die Qualität auch dieser großen Symphonieorchester. Gleichzeitig will ich aber auch gerade nach Luzern, das war ein Grund, warum ich auch mitgekommen bin hierher, die Academy, dieses zeitgenössische eben mitentwickeln. Ich meine, da kommen 100 Musiker aus der ganzen Welt zusammen und wollen zeitgenössische Musik spielen. Wir gehen auch in diesem Jahr erstmalig raus damit. Das heißt, wir machen eine Art Outreach, wie man es heute nennt, gehen in die Straßen, gehen mit Doreen Catchens, die bekannt ist als Straßenmusikerin, mit ihr als sozusagen kleinen Meisterkurs, dann mit denen hinaus und schauen, wie die Nichtbesucher eben eines Klassikfestivals eigentlich auf so etwas reagieren. Wir gehen mit Steve Reich, mit der Percussion Group raus. Und ich glaube, diese Interaktion auch und immer wieder die Vermittlung auch in Vordergrund zu stellen, das, was wir da im KKL machen, das wird weiterhin eine große Rolle spielen.
Ein Highlight beim Festival in diesem Jahr ist ganz sicher der Auftritt des Met Orchestra aus New York unter der Leitung von Yannick Nesi-Segal am 30. August. Joyce DiDonato ist auch dabei, ein weiterer Star am Abend. Wie haben Sie es geschafft, das Orchester nach Luzern zu bekommen? Es ist, glaube ich, ein Debüt.
Ich glaube, sowohl das Motto war natürlich richtig mit Amerika, aber eben auch Yannick kennt dieses Festival schon sehr lange. Er hat auch das Lucerne Festival Orchestra häufig dirigiert. Ich bin im engen Kontakt mit ihm. Ich finde ihn einfach einen der wichtigsten und besten Dirigenten der heutigen Zeit. Man sieht das ja eigentlich so immer in Generationsschritten. Welche sind die Jungen, die nachkommen? Welche sind die Alten? Und dann gibt es diese mittleren Alters. Und ich finde, Yannick ist einfach jetzt schon legendär. Also ich pilger ihm nach. Ich finde ihn großartig, egal ob im Opernbereich oder auch im Orchesterbereich. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn hier in Luzern erleben werden.
Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit dem Intendanten des Lucerne Festival, Sebastian Nordmann. Und wir hören das Metropolitan Opera Orchestra mit Carlisle Floyd.
Thank you.
Musik von Carlisle Floyd, amerikanischer Komponist, Ain't a Pretty Night aus Susanna mit René Fleming und dem Metropolitan Opera Orchestra. Sie hören NDR Kultur à la carte, heute zu Gast der Intendant vom Lucerne Festival, Sebastian Nordmann. Das Motto dort in diesem Festival Sommer, American Dreams. Die USA feiern in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag, American Dreams, das Motto in Luzern. Auch in der Elbphilharmonie hat Amerika und die amerikanische Musik einen Schwerpunkt in der kommenden Saison. Wir haben zu Beginn schon kurz drüber gesprochen. Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Wie werden Sie diesem Thema, Sebastian Nordmann, diesem Motto beim Festival gerecht?
Ja, der spannende Aspekt vielleicht ist primär ja, dass die amerikanische Musikgeschichte sich anders entwickelt hat als die europäische. Wenn man schaut, was im 20. Jahrhundert dort alles los gewesen ist an Vielfältigkeit, also nehmen wir mal, wir haben gerade Oper gehört, Leonard Bernsteins West Side Story, Porgy and Bess von Gershwin. Das sind ganz andere Entwicklungen. Ob das nun Musicals oder Oper ist, spielt eigentlich keine Rolle. Der Stil war das Besondere. Und ich glaube auch überhaupt, der Jazz, der in die klassische Musik gekommen ist, aber auch die eigenen Entwicklungen von Copland oder auch Ives spielen eine große Rolle. Wir haben die Hollywood-Musik, die Filmmusik. Es gibt die Exilmusik schon direkt Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland. Es gibt die von den verfolgten Nazis in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es gibt so wahnsinnig viele Richtungen und die wollen wir, soweit es überhaupt geht, anreißen und zeigen. Und ich glaube, das ist das Spannende auch an dem S hinten. Es heißt ja eigentlich American Dream. Wir haben ein S hinten dran gehängt, weil es um uns, um die Träume geht. Also die Träume dieser Komponisten, die vielfältigen Träume. Jeder Einzelne konnte seinen Stil verwirklichen. Und ich glaube, das ist auch so ein mahnender Zeigefinger der heutigen Zeit, den wir damit setzen wollen. Ich bin ganz stark der Meinung, dass das möglich sein muss, dass Kreative auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben sollten, ihren Stil zu entwickeln und nicht durch Doktrine oder von oben gemindert werden.
Es gibt viel Musik amerikanischer Komponisten, Künstler und Künstlerinnen aus den USA werden anwesend sein und auftreten, darunter Persönlichkeiten wie Yo-Yo Ma oder Hilary Hahn bis hin zur Poetin Amanda Gorman, die natürlich alle aufgrund ihrer Kunst eingeladen sind. Welche Austauschmöglichkeiten wird es geben, um über das Verhältnis zwischen Europa und Amerika zu sprechen?
Wir haben extra keine politischen Foren gebildet. Wir haben jetzt nicht Diskussionsrunden gebildet, um darüber zu diskutieren, sondern wir wollen, dass diese Musiker per se durch ihre Musik und durch die Komposition hier primär auffallen. Trotzdem bilden wir natürlich eine Brücke, indem wir sie hierher einladen. Und als zweites bilden wir auch eine Plattform, auf der diskutiert werden kann. Also sprich, wenn einer dieser Solistinnen oder Solisten den Wunsch hegen, ein Interview zu führen, dann können sie es machen. Und da werden wir sie sozusagen auch ermutigen und nicht bremsen. Aber uns war ganz wichtig, dass bei vielen Institutionen und Festivals, die ich so in den letzten Jahren verfolgt habe, bei denen die Politik über die Kulturpolitik sogar rübergerutscht ist, dass über die Kunst und den Inhalt überhaupt nicht mehr gesprochen wurde. Und das will ich verhindern. Dementsprechend steht die Kunst im Vordergrund und weniger die Diskussion an sich.
Amanda Gorman ist eingeladen, die junge Lyrikerin, Schriftstellerin aus Amerika, die mit ihrem Gedicht »The Hill We Climb«, das sie bei der Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen hat, der Welt bekannt ist. Was ist mit ihr geplant? Ich denke, das wird von großem Interesse sein.
Ich habe mich gefragt, was kann man eigentlich zu 25 Jahren 9/11 machen? Amerika hat sich damals sehr stark hinterfragt. Wer sind wir? Wie wollen wir damit umgehen? Auch mit der globalen Verantwortung. Und ich glaube, dass Amanda Gorman mit diesem Gedicht damals mich tief bewegt und beeindruckt hat, dass ein junger Mensch Amerikas danach positiv nach vorne geguckt hat. Und das in einer Sprache, die einfach überwältigend ist. Und gerade die Kombination dann auch mit Bach, dass Jan Vogler auf dem Cello das eben begegnet, ein Fundament legt, das finde ich zu 9/11 fast spannender, über diese Art und Weise drüber nachzudenken, als jetzt in einer echten politischen Diskussion, zu der wir gar nicht fähig sind, als ein Klassikmusikfestival.
Amerikanische Komponisten begleiten uns in dieser Stunde. John Williams gehört dazu, mit ihm eng verbunden, ist eine Künstlerin, die wir jetzt gleich mit seiner Musik hören, Anne-Sophie Mutter. Und sie wiederum spielt auch eine Rolle beim Luzerner Festivalsommer in diesem Jahr. Darüber sprechen wir gleich.
Thank you.
Sophie Mutter hier als Solistin im Soundtrack zum Film Schindlers Liste. John Williams ist der Komponist dieser Musik. 50 Jahre Bühne, das feiert die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter in der Saison 2026-27. 50 Jahre auf den bedeutendsten Bühnen der Welt. Was verbinden Sie, Sebastian Nordmann, mit Anne-Sophie Mutter?
Ja, ich erinnere noch, die ersten Violinkonzerte, so die ich gehört hatte bei meinen Eltern, waren auch schon mit Anne-Sophie Mutter. Sie war damals sehr, sehr jung. Aber dieser brillante silberne Ton, den habe ich immer im Ohr. Und ich glaube, man kann sie auch sehr gut heraushören, gerade bei den großen Violinkonzerten, die sie früh eingespielt hat. Mir war es sehr wichtig, als ich Anne-Sophie Mutter dann eingeladen hatte, bezüglich dieses Jubiläums die Programme mal zu überdenken, was können wir spielen, war ihr es sehr, sehr wichtig, dass wir zeitgenössische bzw. neue Musik auch spielen. Das heißt, wir spielen Penderetskis zweites Violinkonzert und auch Andrei Previns zweites Violinkonzert. Also ich merke gerade, dass bei ihr in den letzten Jahren ein noch größerer Wunsch entstanden ist, die zeitgenössische Musik mitzuprägen. Und worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, das kann John Williams sein, das kann aber eben auch ganz andere Musik sein, die sehr viel, sag ich mal, dissonanter ist oder auch ansprechender in Bezug auf den Intellekt. John Williams geht direkt ins Herz, jeder kann sofort seine Musik verstehen, man verbindet sie fast mit dem Film 1:1, man hat die Bilder vor Augen. Bei der abstrakten, dissonanten und vielleicht auch experimentellen Musik ist es genau andersrum, die Bilder entstehen im Kopf ganz persönlich bei einem selbst. Und ich glaube, diese Spanne, die interessiert auch Anne-Sophie Mutter. Und ich freue mich, dass wir diese Ideen umsetzen konnten.
Anne-Sophie Mutter steht neben ihrer wahnsinnig erfolgreichen, jahrzehntandauernden eigenen Bühnenkarriere und dem großen Interesse immer für zeitgenössische Musik, auch für die künstlerische Nachwuchsförderung. Da hat sie enorm viel geleistet bis heute. Auch das Thema Musikvermittlung ist ihr wichtig. Und das Thema der Musikvermittlung ist auch ein Thema für jedes Festival, für jedes Konzerthaus, für jede größere musikalische Institution. Musikvermittlung und neues Publikum gewinnen, das ist irgendwie miteinander verbunden. Was ist Ihr Weg, Herr Nordmann, als Intendant des großen Festivals in Luzern für diese Themen Musikvermittlung, neues Publikum?
Vielleicht kann ich aus meiner eigenen Geschichte das erzählen erst einmal. Meine Eltern haben uns früh ein Instrument beigebracht. Jeder hat musiziert, man ging in klassische Konzerte. Das war nicht der normale Weg, sondern ein besonderer Weg. Das merkte ich schon damals in meiner Schulzeit, dass wenn es um Vorspiele ging und ich Klavier spielte, dass man damit häufig auch alleine war und viele einen angeguckt haben, warum machst du das oder warum interessiert dich das oder warum gehst du abends in klassische Konzerte? Das habe ich schon immer mitgenommen, dass ich dann eigentlich damals schon als junger Mensch vielleicht noch naiv gesagt habe, ach, das ist ganz toll, der Chopin, den musst du dir anhören, und versucht habe, andere Menschen für die klassische Musik zu begeistern. Ich habe drei eigene Kinder, die ich langsam an die klassische Musik herangeführt habe, häufig in Proben gegangen bin mit ihnen und dann nicht gleich 1,5 Stunden, sondern vielleicht erst mal 20 Minuten oder 1/2 Stunde. Und ich merke aber, was ich ganz erstaunlich fand, wenn Schulklassen zum Beispiel im Konzerthaus Berlin in die Proben kamen, fanden sie häufig einen Schostakowitsch oder Strawinsky, bei dem viel passierte, ein großer Klang entstand, viel spannender als vielleicht ein Haydn oder Mozart. Und ich glaube, das sollte uns auch Mut machen, dass wir nicht ängstlich in der Musikvermittlung mit diesem Großsymphonischen umgehen. Und dementsprechend werde ich vermehrt auch im Lucerne Festival versuchen, Schulklassen in die großen Proben, Anspielproben eben auch von den Orchestern hineinzuholen.
Aus Berlin mitgebracht haben Sie ja so einiges, unter anderem auch Joanna Malwitz mit dem Konzerthausorchester und auch Ivan Fischer, über den wir schon gesprochen haben, der Ihr Vorgänger war im Konzerthaus. Joanna Malwitz wird ihr Debüt in Luzern geben. Gibt es noch mehr Anknüpfungspunkte an Berlin, die Sie mitnehmen nach Luzern?
Das sind viele Dinge. Man hat natürlich über die Jahre hinweg Freundschaften zu Musikern aufgebaut, die dort Artists in Residence gewesen sind. Ich war sehr häufig auch bei den Philharmonikern oder in den Opern. Und ich glaube, dieses Netzwerk bringe ich auf jeden Fall mit. Das wird jetzt vielleicht nicht sichtbar gleich alles in der ersten Saison. Aber ich freue mich natürlich, dass das Konzerthausorchester mit Joanna Malwitz hier ihr Debüt gibt und dann gleich mit Hentzes 9. Symphonie, Monumentwerk, monumental. Das hat bei mir wirklich, ist einer der Höhepunkte der Festspielsaison, das zu erleben. Und gleichzeitig sind es natürlich viele Solisten, also zum Beispiel Augustin Hadelich, den hatte ich auch schon im Konzerthaus Berlin als Artist in Residence gehabt. So wusste ich schon, in welche Richtung er gehen würde bei der nächsten Idee. Schließlich bin ich ja ein Ermöglicher als Intendant seiner Ideen. Ich versuche, das zu realisieren. Víkingur Ólafsson spielt eine ganz große Rolle. Er macht das Mai-Festival Pulse hier beim Lucerne Festival. Jörg Wiedmann habe ich als neuen Academy-Leiter geholt. Also das sind schon ganz starke und enge Verbindungen.
Jörg Wiedmann erwähnen Sie, er wird Nachfolger von Wolfgang Riem als Nachfolger der Lucerne Festival Academy, ein herausragender Klarinettist und Komponist. Warum haben Sie sich für ihn entschieden?
Ich glaube, es ging darum, die Linie Boulez und Riem fortzusetzen. Beide kennt oder kannte Jörg Wiedmann sehr, sehr gut, hat zum Teil bei ihnen gelernt oder auch Stücke dediziert bekommen. Und ich finde diese rote Linie sehr wichtig. Und Jörg Wiedmann sagte auch, als ich ihn gefragt hatte, ob er das Amt übernehmen würde von Boulez und Riem in der Nachfolge. Und da hat er sehr gezögert und hat gesagt, oh Gott, das sind so große Persönlichkeiten, meine Lehrer, kann ich das, schaffe ich das? Ich habe ihn natürlich extrem motiviert, weil ich genau der Meinung bin, dass er der Richtige dafür ist. Warum? Ich glaube, er hat zum einen seinen ganz eigenen Kompositionsstil gefunden, aber er lädt genauso auch ganz viele unterschiedliche Komponisten ein, die einen anderen Stil haben, zum Beispiel in der ersten Saison jetzt als Composer in Residence Marc André, der eine sehr viel fragilere Klangsprache gewählt hat. Und gleichzeitig führt er Tutu Guri von Wolfgang Riem auf, in Erinnerung an ihn. Also es geht ihm nicht nur um seine Komposition. Gleichzeitig haben Sie es ja gesagt, toller Klarinettist, vielleicht einer der weltbesten 5 Klarinettisten, die es überhaupt gibt, mit einer Bandbreite, die ist unglaublich. Und was mir sehr gut an ihm auch gefällt, ist seine Vermittlungsart. Er ist so emotional eingebunden, wenn er auf der Bühne steht und die Konzerte, die zeitgenössische Musik vermittelt. Er hat so ein Temperament dabei. Ich habe ihn bei der Vorstellung hier beim Schweizer Publikum als Schweizer Taschenmesser genannt, weil er eben auch so wahnsinnig vielfältig ist wie so ein Taschenmesser, das alle Funktionen hat. Also ich glaube, das, was man heutzutage, weiß nicht, eine eierlegende Wollmilchsau nennt oder wie auch immer der zeitgenössische Musik, das ist der Jörg Wiedmann wirklich.
Thank you.
Summertime aus Porgy and Bess von George Gershwin. Das war Diana Damrau zusammen mit dem Royal Liverpool Orchestra. Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute bei uns zu Gast der Intendant des Lucerne Festivals, Sebastian Nordmann. Porgy and Bess wird beim Abschlusskonzert des Festivalsommers in Luzern auf dem Programm stehen. Was wird das Besondere dieser Produktion in Luzern sein, Herr Nordmann?
Ja, ich dachte, es ist gar nicht möglich, das auf die Beine zu stellen. Es muss ja von Gershwin vorgeschrieben komplett aus schwarzen Musikerinnen und Musikern bestehen. Und ich dachte, wie kriegen wir so schnell ein Orchester und einen Cast auf die Beine gestellt? Und dann kam mir aber das Chinicare-Orchester in den Kopf, mit dem ich schon des Öfteren zusammengearbeitet habe. Und die wiederum hat mir dann die Opera Cape Town vorgeschlagen. Und daraus haben wir wirklich dann ein Konzert, ein Abschlusskonzert gebaut. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und freue mich unglaublich darauf.
Das Chinicare Orchestra, muss man dazu erklären, ist ein britisches Orchester mit überwiegend schwarzen Musikern und Musikerinnen. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Naja, der Ursprung ist ja, dass heute in der Diversity-Diskussion, die sehr wichtig war in dem Musikmarkt, auch bei den Komponisten gab es lange Zeit eben nur männliche. Dann kam immer mehr die Diskussion um die Komponistinnen, auch um die Entdeckung der Komponistin der letzten 200 Jahre. Und diese Vielfalt, Diversity, eben in alle Richtungen zu denken, wie können wir fördern, wie können wir vielleicht, wenn man auch mal die Orchesterkulturen anschaut, die ja rein männlich waren und jetzt durchdrungen sind, aus beiden Richtungen männlich-weiblich, was ich sehr wichtig und gut finde, auch für den Orchesterklang, auch interkulturell. Das alles spielt eine Rolle und das Chinicare-Orchester ist eigentlich wie so eine Quintessenz davon.
Sebastian Nordmann, Sie stammen gebürtig ja aus Kiel, sind an der Küste aufgewachsen. Vermissen Sie den Norden manchmal?
Oh, das reißt nicht ab. Es gibt immer noch von meinen Schulfreunden eine Skatrunde. Die schaffe ich zumindest einmal im Jahr und dann verfällt man auch sofort wieder in den norddeutschen Slang. Ich liebe die Ostsee, ich liebe die Landschaft dort, die holsteinische Schweiz, wie gesagt. Aber genauso liebe ich auch Berlin, ist mir auch sehr ans Herzen gewachsen. Da sind die Kinder groß geworden, die unglaubliche Vielzahl an Orchestern und Opern, die Museen. Also auch das ist wirklich die Metropole weltweit für mich, die weiterhin auch eine Rolle spielen wird. Insofern ist das eher ein Reisen durch Punkte in der Geschichte, die mir einfach sehr ans Herzen gewachsen sind.
Sie sind in Kiel 1971 geboren. Musik, glaube ich, gab es schon in der Kindheit. Sie haben schon ein bisschen erzählt, Sie haben viel Klavier gespielt. Wäre eine Pianistenkarriere denkbar gewesen?
Ich dachte das mit 14, bis ich dann damals entstand gerade das Schleswig-Holstein Musikfestival und ich erlebte den ganz, ganz jungen Jewgeni Kissin, der eben mein Jahrgang ist und mit 15 oder ich weiß nicht 16 Jahren dort spielte in einer kleinen Scheune und aber auf einem so unfassbaren Niveau, aber natürlich noch gar nicht bekannt war und ich dachte, wie soll ich dieses Niveau irgendwie mal erreichen und habe damals schon entschieden, also mit einer Klavierkarriere wird das nichts.
Was gab es, würden Sie sagen, darüber hinaus noch Prägendes aus Ihrer Kindheit und Jugend? Was würden Sie sagen, war wichtig für Sie, wenn Sie mal zurückschauen?
Ohne die Gründung des Schleswig-Holstein Musikfestivals würde ich hier heute wahrscheinlich nicht sitzen. Dem verdanke ich sehr, sehr viel. Ich erinnere mich zu gerne an die Proben auch von Leonard Bernstein in Salzau damals, wie er dieses Jugendorchester nicht nur führte durch seine Anweisungen musikalisch, sondern auch als Mensch. Diese häufigen Gespräche, die vor oder nach Proben noch stattfanden mit Musikern, immer mit einem Whisky und einer Zigarette in der Hand. Aber eine unfassbare Persönlichkeit. Christoph Eschenbach lernte ich damals kennen, damals auch noch als Kammermusiker, der mir damals den Tipp gegeben hatte, als ich ihn fragte, wie wird man denn überhaupt Musikmanager? Damals war Justus Franz natürlich eine riesen Figur im Geschehen, der dieses Festival erfunden hat. Und Christoph Eschenbach sagte mir, du musst immer die Musik im Herzen tragen. Alles andere ist erstmal unwichtig. Und dementsprechend habe ich dann nicht Musik studiert, aber Musikwissenschaft. Und insofern gibt es so viele Begegnungen aus der damaligen Zeit, die mich geprägt haben und ohne die eigentlich dieser Weg auch wahrscheinlich nicht so gekommen wäre.
Ein Studium der Musikwissenschaft und neuere Geschichte in Heidelberg und Berlin. Sie haben dann promoviert, tatsächlich über das Schleswig-Holstein Musikfestival. Was war da für Sie genau von Interesse? Worüber haben Sie geforscht?
Mich hat interessiert, ob eigentlich das Schleswig-Holstein Musikfestival auch in der Struktur etwas verändern kann. Sprich, gibt es danach mehr in einen Chor gehen? Gibt es mehr Geld für klassische Konzerte von kleineren Festivals? Ich bin damals bei den Eutimer Sommerspielen auch groß geworden. Und ich wollte einfach schauen, welchen Einfluss hat das Schleswig-Holstein Musikfestival auf die Musiklandschaft Schleswig-Holstein? Und dazu habe ich unzählige Interviews geführt und eben Daten gesammelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es einen unglaublich positiven Einfluss hatte. Sehr viel mehr Menschen eben auch in der Wintersaison dann auch in die Konzerte in Lübeck, Kiel und so weiter gegangen sind. Also diese Euphorie, dieser Signalfaktor, den das Schleswig-Holstein-Festival ausgelöst hat, den konnte man deutlich dann nachher auch wieder erkennen.
Und würden Sie sagen, dass diese Dissertation, diese intensive Auseinandersetzung damit Ihnen für Ihren weiteren beruflichen Weg geholfen hat?
Ja, also ich habe mich des Öfteren jetzt auch mit den Nachfolgern in Schleswig-Holstein, Christian Kuhnt oder auch Ursula Haselböck bei dem Festspiel Mecklenburg-Vorpommern unterhalten. Und uns ist allen klar, dass wir eine große Verantwortung auch mit diesen Festivals haben. Gerade weil wir eben den Schlüssel in der Hand haben, große Persönlichkeiten in die Länder zu holen und auch gemeinsam mit der Musiklandschaft eine Art Verankerung auch durchzuführen. Das heißt eben mit den Musikinstitutionen vor Ort gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, das gelingt in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut. Und auch hier in Luzern zum Beispiel arbeiten wir mit dem Theater zusammen als auch mit dem Luzerner Symphonieorchester. Und ich glaube, so eine Art Verankerung ist sehr wichtig.
Sie waren Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern von 2002 bis 2008 und auch Geschäftsführer. Nach Stationen als Unternehmensberater und Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben Sie 2009 bis 2025, eine sehr lange Zeit, das Konzerthaus und sein Orchester in Berlin geführt. 16 Jahre waren das, glaube ich. Seit dem 1. Januar 2026 sind Sie Intendant des Lucerne Festival in der Schweiz, Nachfolger von Michael Häfliger, der das Festival ebenfalls viele Jahre geprägt hat. Warum Luzern, Herr Nordmann? Worin lag der Reiz für Sie?
Ich glaube, es ist ein bisschen back to the roots. Ich kam ja nun zweimal aus dem Festival Schleswig-Holstein Musikfestival als auch Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Das hat mir das Fundament einer Programmierung und auch als das Führen eines Festivals, einer Kulturinstitution mitgegeben. Und im Konzerthaus Berlin, obwohl es ein tagtäglicher Betrieb war, 600 Veranstaltungen im Jahr, habe ich eigentlich immer versucht, eine Art Festival-Matrix einzubauen. Das heißt, neben den laufenden Abos eigentlich immer wieder mal so 10 Tage ein Festival einzufügen. Das konnten Länderfestival-Schwerpunkte sein, große Hommage für Künstler wie Brendel oder Hanon Kur und die dann auch einzuladen, vor Ort zu haben. Also es war immer so eine Art Festivalitis in mir drin. Und als ich das hörte, dass man das Lucerne-Festival eben übernehmen könnte, habe ich sofort meinen Hut in den Ring geschmissen, weil ich es einfach unglaublich toll finde. Das ist einfach eins der ganz großen Festivals. Es steht unglaublich gesund und gut da und mit diesen großartigen Stars und Orchestern als auch den eigenen Institutionen zusammenzuarbeiten, ist für mich genau das Richtige zur richtigen Zeit.
Wie gefällt Ihnen Luzern ganz persönlich? Was finden die Menschen hier vor an Kultur und Kulturlandschaft und was für Menschen begegnen Ihnen in Luzern?
Das Spannende ist, dass Luzern ja ganz eng angebunden ist, auch an Zürich, an Basel, an Bern. Das erreicht man alles innerhalb von einer Stunde und drunter. Und das sieht sich als Kulturlandschaft auch so. Das heißt, ich gehe genauso hier in die Tonhalle nach Zürich oder in die Oper nach Zürich. Ich fahre nach Bern für eine Ausstellung. Das findet alles innerhalb einer Stunde statt. Und das Gleiche hat man in Berlin ja letztendlich auch, wenn man durch die Gegend düst. Ich wohnte in Pankow und brauchte auch meine Zeit, bis ich dann in Charlottenburg war. Und insofern ist da drin gar nicht so ein großer Wechsel. Menschlich ist das natürlich, ich meine, ich komme hierher, kann alles zu Fuß machen, es ist eine kleinere Stadt, 70.000 Einwohner, man kann morgens im See schwimmen gehen zum Aufwachen, also das ist schon herrlich, man geht Skifahren im Winter, aber auch menschlich, die Menschen sind sehr entspannt, sehr ruhig, mir gefällt das sehr gut hier.
Sie hören NDR Kultur à la carte und wir begeben uns mit Augustin Haderlich nochmal auf den American Road Trip mit Bernsteins West Side Story. Thank you. Somewhere aus der West Side Story von Leonard Bernstein mit Augustin Hadelich und Ryan Weiss. Eine Bearbeitung für Violine und Klavier von der CD American Road Trip. In der Kultur spielen immer auch die Finanzen eine Rolle. An vielen Stellen wird gespart. Die Finanzierung von Kultur ist ein großes Thema. In Berlin am Konzerthaus waren Sie Intendant, Herr Nordmann, eines subventionierten Hauses. In Luzern ist das anders. Das Luzerner Festival ist zu 90% eigenfinanziert. Welches Modell favorisieren Sie oder welche Vor- und Nachteile gibt es?
Ja, Sie sagen es schon richtig, beides hat seine Vorteile. Ein subventionierter Betrieb ist natürlich wunderbar, weil vieles schon finanziert ist. Hier sind tatsächlich 90% beim Luzern Festival privat finanziert aus Ticketeinnahmen und Sponsoring und Förderung. Ich vergleiche das so, wenn es in Berlin zum Beispiel zurzeit diese unfassbaren Einschnitte gibt von 10% und teilweise mehr, dann hat man wenig Chancen, die eigentlich auszugleichen, weil es in Berlin nicht eine erlebte Förderung von privaten Geldern gibt. Mal findet man jemanden, der vielleicht etwas fördert, aber in diesen großen Dimensionen, wie ich es jetzt hier in der Schweiz kenne oder wie man es vielleicht auch aus Amerika kennt, das kennt eine subventionierte Landschaft nicht. Insofern, wenn es Einschnitte gibt, treffen die einen hart. Hier hat man in der Schweiz immer die Möglichkeit, einer springt ab, dann holt man sich den nächsten und muss halt nur gucken, wie man ihn findet. Aber es gibt ihn. Und der zweite Aspekt, der mir auch wichtig ist, in einem privaten Festival, was so viele Förderer hat, steht man auf mehreren Beinen, auch abgesicherter. Und vor allem jeder fühlt sich auch als Gastgeber. Ich erlebe das, dass wir häufig gefördert werden von den großen Hauptsponsoren auch, weil sie sagen, ihr seid ein Aushängeschild des Landes der Schweiz, also wie eine gute Uhr sozusagen. Und das wollen wir erhalten und das wollen wir fördern. Und in Berlin fühlte man sich manchmal als einziger Gastgeber nur, während hier es eben viele Gastgeber sind. Die Musiker fühlen sich auch mit als Gastgeber. Es hat ein bisschen eine andere Einstellung.
Wie schwer ist es denn, die Gelder für dieses Festival zusammenzubekommen und von was für Summen sprechen wir hier? Wie groß ist der Etat, den Sie benötigen, um diese Qualität in Luzern halten zu können?
Also es sind circa 10 Millionen, die man im Fundraising sozusagen heben muss, als auch dieselbe Summe nochmal ungefähr im Ticketing. Und das sind natürlich große Gelder. Und wenn man sich anschaut, wie viele dahinter stehen von der Quantität, heißt das natürlich, mit vielen in Kontakt bleiben. Und dies A und O, glaube ich, im Fundraising ist eben das frühzeitige Gewinnen eines Förderers, indem man ihn einbezieht während der Entstehung eines Projektes. Ist es fertig, ist es weniger spannend für den Förderer. Wenn man sagt, komm doch mit an Bord, dann können wir das und das entwickeln und begleitet den Sponsor auch mit der Entstehung des Projektes, dann bleiben viele dabei und vertrauen einem auch und sind beim nächsten Jahr wieder dabei.
Sie sagen es, wenn man Förderer gewinnen will, muss man auch überzeugen mit guten Konzepten und Argumenten, sie einbeziehen und natürlich muss man auch wirtschaften können. Inwiefern sind das Aufgaben, die Ihnen Spaß machen?
Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man gerade auch privat das Projekt auf die Beine stellen muss, man träumt ja von der Realisierung, dem Ermöglichen einer Idee und weiß, ohne die Förderer wird das nicht funktionieren. Insofern brennt man auch bei der Vermittlung dieser Projekte, um eben zu sagen, ihr müsst mit an Bord kommen, sonst klappt es nicht mit der Realisierung. Und überhaupt auch das Marketing heutzutage in der schnellen Entwicklung der verschiedenen Kanäle, die es gibt, wie Social Media und jetzt auch mit AI, das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Es hat mich schon immer interessiert, wie man Menschen für die klassische Musik in diesem Riesenmarkt eben gewinnen kann. Und gleichzeitig habe ich natürlich den Vorteil gehabt, bei Boston Consulting damals in der Unternehmensberatung vieles auch zu lernen, überhaupt über Kosten, über Strategie. Da habe ich auch vieles mitgenommen.
Wo sehen Sie als Intendant Ihre Stärken? Was können Sie gut?
Zuhören. Ich liebe es vor allem zuzuhören, im Konzertsaal als auch den großen Persönlichkeiten, wenn die von ihren Träumen erzählen. Es ist ja häufig so, dass man nach dem Konzert beim Gläschen Wein noch zusammensitzt. Und da frage ich immer, was sind denn die großen Träume? Was kommt als nächstes? Worin können wir helfen als Festival? Wenn man gut zuhört, dann kann man auch die Wünsche und Träume dieser großen Stars eben heraushören und die dann ganz versuchen, individuell hier beim Luzern Festival eben auch umzusetzen.
Gibt es auch eine gewisse Aufregung bei Ihnen? Letztlich müssen am Ende auch die Besucherzahlen stimmen, das Publikum zufrieden sein, die Kritiken möglichst positiv etc. Eine angespannte Zeit für Sie?
Ja, aber positiv angespannt. Also natürlich ist man nervös, man hat viele Aufgaben, viele Reden. Es geht um das Wirtschaftliche auch. Verkauft sich das Konzert? Klappt es künstlerisch? Aber das ist ja dieses Adrenalin und die Aufregung, die positiv ist. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Sommercamp, so ein Lager, wo alle zusammenkommen und so ein Fest gemeinsam feiern und eben das häufig ja auch lange späte Stunden noch nach dem Konzert sind, wo man beisammensitzt und das noch feiert. Und diese Momente sind wunderbar. Das Konzerterlebnis und dann mit den Künstlern auch noch in Austausch zu kommen. Wir machen ja auch viele Nachtgespräche dann mit dem Künstler noch fürs Publikum. Also dieser positive Aufregung, auf die freue ich mich.
Start ist am 13. August, dann geht es los. Viel Glück für Ihre erste Saison in Luzern, Sebastian Nordmann. Die besten Grüße in die Schweiz und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Das war NDR Kultur à la carte mit einem ausführlichen Blick auf das große Sommerfestival in Luzern. Wir sagen Tschüss, der Intendant des Luzern Festival, Sebastian Nordmann und Beate Scheibe. Machen Sie es gut.